Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In der kommenden Woche jährt sich zum ersten Mal der Todestag von Mahsa Jina Amini. Das Schicksal der jungen Frau hat im Iran eine Welle der Wut und Rebellion ausgelöst. Die Sittenpolizei hatte Amini wegen eines schlecht sitzenden Kopftuchs festgenommen und geprügelt. Wenig später starb sie an den Folgen eines Schädelhirntraumas im Krankenhaus. Seitdem sind Hunderttausende von Iranern auf die Straße gegangen. Frauen und Männer fordern Freiheit, ein Ende der religiösen Bevormundung, Demokratie. Mutig haben viele Frauen das Kopftuch abgelegt und riskieren damit täglich Gefängnis. Doch das Regime lässt nicht locker, verfolgt Dissidenten, auch im Internet, auch in Europa. Mehdi Klein hat darüber mit iranischen Aktivisten und Aktivistinnen in Deutschland gesprochen.
Der Kampf der Islamischen Republik ist ja nicht nur auf den Straßen Irans gegen die eigene Bevölkerung, und auch nicht nur durch Terror und Mord und Attentate weltweit, sondern spielt sich natürlich auch im Netz ab. Da gibt es zwei Stränge, einmal die Hacker und dann die sogenannte Cyberarmee.
Sagt Daniela Siperi, Aktivistin mit iranischen Wurzeln und Social-Media-Beraterin aus Berlin. Sie unterstützt NGOs wie Hava Help in Kampagnen für politische Gefangene in Iran. Unter anderem auch für deutsche Staatsbürger wie Nahid Taghavi oder Jamshid Chammat, die im Iran in Geiselhaft gehalten werden.
Hacker sind ganz klassisch, wie man sich die vorstellt. Die hacken Accounts und so weiter.
Hacker versuchen, Passwörter auszuspähen und Zugang zum Computer von Journalisten und Aktivisten zu bekommen. Und dann gibt es massenhaft Accounts auf Social Media, die sich ebenfalls nicht als Vertreter des Mullah-Regimes aus Iran zu erkennen geben, die sogenannte Cyberarmee.
Das sind Accounts, die auf den verschiedenen sozialen Medien für Desinformation sorgen, für Verleumdung, für Hetzkampagnen gegen einzelne AktivistInnen oder aber auch Gruppen. Das sind Accounts, oftmals Fake-Accounts und Bots, aber sehr viel öfter auch Accounts, wo tatsächlich echte Menschen dahinter stecken.
Im persischsprachigen Raum gäbe es die Cyber-Accounts schon länger, in diesem Jahr aber auch verstärkt im deutschsprachigen Raum, sagt Daniela Siperi. Das Ziel sei, Verwirrung, Desinformation und die Hoffnung auf einen Regimewechsel zu zerschlagen oder zumindest den Zusammenhalt der Opposition im Exil zu spalten. Wie diese Fake-Accounts funktionieren, erklärt sie so.
Cyber-Accounts, die funktionieren im persischsprachigen Raum ebenso wie im deutschsprachigen Raum so, dass sie besonders laute Stimmen, die gegen das Regime aktiv sind, sich vornehmen und Desinformation verbreiten, verleumden, Hass verbreiten, mit dem Ziel, sie zu verunglimpfen.
Das kann mitunter recht anstrengend sein, weil sie massive Zweifel an den recherchierten Tatsachen streuen. Wie Nebelkerzen lenken sie von Informationen ab oder bezweifeln den Wahrheitsgehalt.
Sie wollen uns natürlich nach außen hin verunglimpfen, sodass unsere Arbeit, dass wir sie nicht mehr fortführen können, das schaffen sie nicht. Und sie wollen natürlich auch die betroffenen Leute müde machen, sich in die Köpfe einnisten, dass man immer an sie denkt, dass man dementsprechend weniger Kraft hat und weniger Ressourcen für die eigentliche Arbeit.
Das kennt auch der Journalist Omid Rizai, Spiegelautor und seit 2015 anerkannter Asylberechtigter aus Iran. Auch er beobachtet diese Cyberarmeen mit ihren Fake-Botschaften seit Jahren.
Die posten, die kommentieren die Tweets oder die Instagram-Beiträge von bekannten Persönlichkeiten oder Accounts mit größeren Reichweiten wie JournalistInnen. Da wird man auch durch massenhafte Kommentierung irgendwie mindestens Chaos auslösen und einen sinnvollen Dialog zwischen einem Journalisten, der über den Iran informiert, und seiner Followerschaft zu zerstören.
Das Problem habe sich verschärft auf der Plattform X, vormals Twitter. Dort würden solche Fake-Infos nicht mehr grundsätzlich unterbunden, sagt er. Rizai gibt zu bedenken, dass für die Menschen im Iran die Social-Media-Kanäle die einzigen zugänglichen freien Medien seien, in denen sie sich informieren, austauschen oder ihre Meinung sagen können. Iran habe keine freie Presse wie in Deutschland, wo der Diskurs in den Medien mit unterschiedlichen Meinungen stattfindet, unterstreicht Omid Rizai. Zu den Fake-Accounts meint er,
was es gibt, sind zahlreiche, vielleicht hunderttausende kleinere Accounts, die dann zum Beispiel einen Hashtag promoten, also massenhaft unter einem Hashtag posten und ein Hashtag promoten, damit dann der öffentliche Diskurs mehr oder weniger manipuliert wird.
Auf diese Weise kommt ein Hashtag nach oben, der für die Öffentlichkeit gar nicht wichtig war. Dann gibt es noch die zahlreichen Hackversuche auf E-Mails und Accounts. Diese Angriffe erfährt der iranischstämmige Journalist täglich.
Also zum Glück ist es Ihnen in meinem Fall nie gelungen, in die Mailbox reinzukommen und irgendwas da zu klauen.
Er habe zahlreiche Interviews mit Menschen aus dem Iran gemacht, die dort auf die Straße gegangen seien und protestiert haben gegen die Islamische Republik, auch gegen den Kopftuchzwang. Manche waren sogar im Gefängnis.
Ich glaube, der Geheimdienst der Islamischen Republik oder was auch immer dieser Apparat ist, was auch immer diese Behörde ist, die diese Hackangriffe ausführt, die gehen davon aus, dass ich diese Informationen in meinem E-Mail, in meinem Mailbox speichere, lagere oder was auch immer. Wenn sie da reinkommt, dann hat man vielleicht Zugang zu meinen Quellen im Iran. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich persönlich speichere nichts online, damit dann das nie passiert.
Sieht man von diesen Einschüchterungsversuchen auf Journalisten und Redaktionen in Deutschland ab, ist die Situation im Iran eine völlig andere. Dort wird die Bevölkerung seit 44 Jahren indoktriniert. In den Parks stehen Schilder, dass Frauen einen Hijab tragen müssen. Und derzeit werden immer mehr Geistliche als Lehrer an Schulen eingesetzt, weil die Propaganda nicht funktioniert hat.
Was wir halt auch sehen, ist es Frauen, vor allem auch junge Frauen, die vor diesen Schildern ohne Chador stehen und einen Mittelfinger zu diesem Schild zeigen. Also dieses Regime versucht natürlich jetzt gerade ganz viele verschiedene, in ihren Augen kreative Methoden ins Leben zu rufen, um die Kopftuchpflicht wieder durchzusetzen, weil sie die Kontrolle verloren haben. Die Sittenpolizei schafft es nicht, jede einzelne Frau ohne Kopftuch einzusammeln. Es sind viel zu viele, es sind noch viel zu viele, die sich jetzt unterstützen gegenseitig.
Ja, im Endeffekt hat die Islamische Republik viel auf die ideologische Bildung gesetzt und hat sich verrechnet, ganz klar, hat gedacht, dass man durch Ideologisierung der Schule und des Schulprogramms die nächsten Generationen auf eigene Seite bringen kann, was ja absolut nicht geklappt hat. Und es ist, glaube ich, total logisch davon auszugehen, dass es weiterhin nicht klappen will. Also heute mit Internet und mit sozialen Medien und mit Satellitfernsehen und so weiter spielt Schule eine sehr kleinere Rolle.
Omid Rizai schätzt, dass selbst das Bildungsministerium der Islamischen Republik Iran den Kampf um die Kopftuchpflicht inzwischen aufgegeben hat. Zwar gibt es verschärfte Strafen für Frauen, die den Hijab verweigern, aber das Regime hängt weiterhin seine Propagandaplakate an Brückenpfeiler und zentrale Plätze und es produziert weiterhin Propagandafilme mit Schülerinnen. Aber es geht eben nur noch darum, das Image eines islamistischen Landes aufrechtzuerhalten.
Mechthild Klein hat mit iranischen Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen.